Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Die SVP zieht in die St. Galler Kantonsregierung ein, auf Kosten der FDP. Die CVP hält ihren Sitz. Der Kanton Glarus verkleinert sein Parlament und senkt die Steuern für Unternehmen und Alleinstehende. Im südostasiatischen Burma fordert ein Wirbelsturm hunderte Tote und zerstört tausende Gebäude. Hunderttausende sind obdachlos. In China findet ein erstes Gespräch statt zwischen Vertretern der Regierung und des Dalai Lama. Wir begleiten eine Baustellenkontrolle im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit und stellen fest, Lohndumping ist ein Problem. Wir streifen durch Solothurn während der Literaturtage und stellen fest, zuhören lohnt sich, nirgends mehr als dort und dann. Und unser Schlusspfiff.
25 Minuten de la primera parte, Barça 0, Sporting 1.
Diese brüllende Stimme kommentiert in Spanien mehr als nur Fußball und verdient mehr als nur Banker. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Kaspar Selk und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Im Kanton St. Gallen schafft die SVP im zweiten Wahlgang den Sprung in die Regierung und die CVP kann ihren zweiten Sitz verteidigen. Für die CVP wurde Martin Gehrer gewählt mit knapp 52.000 Stimmen, für die SVP Stefan Kölliker, er erhielt knapp 42.000 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 38%. Aus St. Gallen berichtet Thomas Weingart.
Nach zwei vergeblichen Versuchen, einen Vertreter in der St. Galler Regierung zu stellen, hat sich der Wahlerfolg für die SVP im dritten Anlauf abgezeichnet. Bei den Wahlen ins Kantonsparlament Mitte März legte die Partei massiv zu, kam auf über 30% und wurde wählerstärkste Partei im Kanton St. Gallen. Mit dem 38-jährigen Treuhänder Stefan Kölliker setzte die SVP auf ein politisch unbeschriebenes Blatt. Kölliker sieht den Kurs seiner Kantonalpartei als Grund für den Erfolg.
Wir vertreten in allen wichtigen Fragen die Meinung der SVP Schweiz. Und es ist ganz klar eine Bestätigung, dass ein grosser Anteil der Bevölkerung diese Meinung stützt und diese Meinung in der Regierung vertreten sehen will.
Auch die CVP gehört heute zu den Gewinnern. Die Partei, ursprünglich mit Nationalrätin Lucrezia Meyer-Schatz angetreten, verteidigte im zweiten Wahlgang ihren Sitz mit dem 51-jährigen Staatssekretär Martin Gehrer.
Man hat jetzt mit mir eine Person gefunden, offenbar, die weniger polarisiert. Und das hat jetzt im zweiten Wahlgang in einer neuen Ausgangslage die Früchte getragen.
Die CVP bleibt bei zwei Sitzen, ebenso die SP. Verliererin der Wahl ist die FDP, die auf Kosten der SVP einen Sitz einbüßt und nur noch zwei Vertreter stellt.
Das Glarner Kantonsparlament wird verkleinert. Die Landsgemeinde hat der Reduktion des Landrats um 20 auf 60 Sitze ganz knapp zugestimmt. Das Parlament selbst war gegen die Verkleinerung. Auch wurden Steuersenkungen für Unternehmen und Alleinstehende gutgeheißen. Dem Kanton Glarus dürften dadurch jährliche Steuerausfälle in der Höhe von 8 Millionen Franken entstehen. Die Landsgemeinde hat außerdem entschieden, dass Glarus der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule beitritt. Weiter wurde die freisinnige Regierungsrätin Marianne Dürst zur neuen Frau Landammann gewählt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Glarner Kantonsregierung. Nach der Erschießung von zwei Männern in Wiel im Kanton St. Gallen hat die Polizei vier Personen verhaftet. Ein Vater und sein Sohn waren gestern am frühen Abend mitten auf der Straße erschossen worden. Wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilt, wurden drei Männer in der Nacht festgenommen, ein vierter habe sich am Morgen selbst gestellt. Auch das gesuchte Auto der mutmaßlichen Täter sei sichergestellt worden. Laut der Polizei liegt das Motiv für die Tat noch im Dunkeln, doch handle es sich möglicherweise um einen Streit unter verfeindeten Kosovaren. Mit über 200 Kilometern pro Stunde ist der Wirbelsturm Nargis über Burma hinweggezogen und hat Tod und Verwüstung hinterlassen. Laut dem burmesischen Militärregime wurden bisher über 350 Tote geborgen. 20.000 Häuser seien zerstört worden, 90.000 Menschen hätten ihr Zuhause verloren. Den Sturm am meisten zu spüren bekam Rangoon, die frühere Hauptstadt des südostasiatischen Landes. Bernd Muschborowska.
Augenzeugen berichteten, Rangoon sei weitgehend verwüstet. Häuser wurden abgedeckt und zerstört, Bäume entwurzelt, Strom- und Telefonmasten umgeknickt und Satellitenantennen weggefegt. Es sehe aus wie in einem Kriegsgebiet, hieß es. Die Strom- und Wasserversorgung in der größten Stadt des Landes ist lahmgelegt, Telefon- und Internetverbindungen sind unterbrochen. Nach Angaben der Vereinten Nationen wird es noch Tage dauern, bis das ganze Ausmaß der Schäden festgestellt werden kann. Noch schlimmer ist die Situation offenbar in den Dörfern im Flussdelta des Irrawaddy. In der Region, in der 5 Millionen Menschen leben, wurden nach Angaben des staatlichen Fernsehens mehr als die Hälfte der Häuser zerstört. Die Holzhütten der Landbevölkerung, die weitgehend vom Fischfang sowie vom Obst- und Reisanbau lebt, konnten dem Sturm nicht standhalten. Der tropische Wirbelsturm Nargis war mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über die Region hinweggefegt und hat heute Morgen, begleitet von starken Regenfällen, den Norden Thailands erreicht.
Die Gesandten des Dalai Lama und die Vertreter der chinesischen Regierung haben sich bei ihrem Treffen in China darauf geeinigt, weitere Gespräche zu führen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Neues China meldet, wurden aber weder Ort noch Zeit für weitere Kontakte bekannt gegeben. Die chinesischen Vertreter erklärten, die schweren Ausschreitungen im März im tibetischen Lhasa hätten zu neuen Hindernissen für den Dialog geführt. Das heutige Treffen war aufgrund des massiven internationalen Drucks zustande gekommen. Wie in verschiedenen EU-Ländern ist auch in Lebensmittelläden in der Schweiz ukrainisches Sonnenblumenöl gefunden worden, welches mit Mineralöl verunreinigt ist. Die beiden Großverteiler Migros und Coop haben insgesamt 4 Produkte aus ihren Regalen genommen, das meldet die Sonntagspresse. Laut Angaben der Europäischen Union sind Konzentration und Giftigkeit des Mineralöls aber sehr gering und nicht gefährlich. An einer Konferenz pro-palästinensischer Organisationen in Genf nimmt Mitte Mai auch der umstrittene britisch-islamische Intellektuelle Assam Tamimi teil. Das meldet die Zeitung Dimanche Matin. Die Konferenz findet aus Anlass des 60. Jahrestages der Gründung Israels statt. Tamimi befürwortet Selbstmordanschläge gegen Israel. Laut Dimanche Matin wurden weder die Genfer Behörden noch der Bund über den Auftritt Tamimis informiert. Und jetzt zum Sport. Das heutige Geschehen fasst Uli Reist zusammen.
Der deutsche Velorennfahrer Andreas Klöden vom Team Astana gewinnt die Tour de Romandie. Bester Schweizer ist Steve Morabito auf Platz 18. In Brands Hatch gewinnt das A1-Team der Schweiz den Nationenweltcup des Motorsports. Der Sieg stand bereits nach dem 4. Platz von Neil Gianni im Sprintrennen fest und gilt als einer der größten Erfolge für den Schweizer Automobilrennsport. Weniger glücklich kämpfte die Schweizer Motorradfahrer am Grand Prix von China in Shanghai. Bei den 250ern wurde Tom Lüthi von einem Konkurrenten gerammt und musste aufgeben. Bei den 125ern stürzte Daniel Eggerter, wurde aber noch 17. Randy Krummenacher musste sein Motorrad in der drittletzten Runde parkieren, wegen eines technischen Defektes.
In der Schweiz ist das Quecksilber heute so hoch geklettert wie noch nie in diesem Jahr. Vereinzelt wurden über 25 Grad gemessen. In den Schwimmbädern, die bereits offen sind, tummelten sich zahlreiche Leute. Im Berner Marzelli-Bad etwa waren es gegen 1300, wobei nur wenige in die Aare sprangen. Kein Wunder, sie ist noch 11 Grad kalt.
Der erste Kontakt, das Gespräch zwischen chinesischen Kommunisten und tibetischen Buddhisten. Das Loch in der Flanke. Lohndumping aufgrund der Personenfreizügigkeit ist ein Problem, trotz flankierender Maßnahmen. Eine Art Partisanentreffen, Hörbild von den Solothurner Literaturtagen. Und Super Garcia, in unserer Serie zur Euro 08, das Porträt eines spanischen Fußballreporters, der beim Vorwurf, er verdiene mehr als Zidane, nichts bestreitet, nur begründet. Echo der Zeit. Internationaler Protest wird manchmal tatsächlich gehört. Selbst China hat jetzt darauf reagiert und im südchinesischen Shenzhen eine Delegation des Dalai Lama empfangen. Zu Gesprächen, wie die chinesische Regierung mitteilt. Das allein hat Hoffnungen geweckt. Es sind die ersten offiziellen Kontakte zwischen den beiden Seiten seit dem Neubeginn des Tibet-Konflikts im März. Wenn man die Haltung der chinesischen Seite zum Maßstab nimmt, gab es allerdings nicht sehr viel zu besprechen. Claudia Witte von der ARD.
Während die tibetischen Gesandten des Dalai Lama unterwegs nach China waren, durften die ersten chinesischen Touristen wieder nach Lhasa reisen. Das Wetter war ideal und vor dem Potala-Palast wartete eine ganz besondere Überraschung. Zhang Qingli, der Parteichef von Tibet persönlich, begrüßte seine Landsleute. Was in Tibet im März vorgefallen ist, gehört inzwischen der Vergangenheit an. Hier ist in jeder Hinsicht wieder Normalität eingekehrt. Wir heißen Touristen und Freunde aus dem ganzen Land und aus der ganzen Welt herzlich willkommen. Diese Botschaft war an das chinesische Publikum gerichtet. Tatsache ist, dass Lhasa für ausländische Besucher immer noch gesperrt ist. Aber dem internationalen Publikum hatte die chinesische Regierung ja schon eine Woche zuvor eine Überraschung präsentiert. Das Gesprächsangebot an den Dalai Lama. Ausländische Regierungsvertreter hatten Peking dazu aufgerufen, den Dialog mit dem Dalai Lama zu suchen. Der chinesische Staatspräsident Hu Jintao hat heute während eines Treffens mit japanischen Journalisten klargemacht, wie er sich diesen Dialog vorstellt. Eine Sprecherin des chinesischen Staatsfernsehens übermittelt seine Worte. Ein altes chinesisches Sprichwort besagt, höre auf die Worte und schaue auf die Taten. Wir beurteilen den Dalai nicht nur nach dem, was er sagt, sondern auch nach dem, was er tut. Unsere Haltung dem Dalai gegenüber ist beständig und klar. Unsere Tür steht immer zum Dialog offen. Wir hoffen aufrichtig, dass der Dalai beweisen kann, dass er aufgehört hat, separatistische Aktionen zu unterstützen, gewaltsame Ausschreitungen zu planen und die Olympischen Spiele zu sabotieren. Die tibetische Seite hat im Vorfeld des Treffens erläutert, welche Themen sie konkret ansprechen will. Nach Angaben der tibetischen Exilregierung im nordindischen Dharamsala geht es zunächst darum, die Sorge über das Vorgehen der chinesischen Behörden im Tibet-Konflikt zu übermitteln. Außerdem wolle man Peking davon überzeugen, dass es nicht hilfreich sei, den Dalai Lama persönlich zu diffamieren und ihn weiterhin als Drahtzieher hinter den Ausschreitungen in Lhasa zu bezeichnen. Auf chinesischer Seite ist kein Einlenken in der Tibet-Frage zu erkennen. Präsident Hu Jintao weist die Bevölkerung nahezu geschlossen hinter sich, wenn er verkündet, in Tibet gibt es kein ethnisches Problem, es gibt auch kein religiöses Problem. Das einzige Problem ist, dass der Dalai Lama die Nation spalten will. Chinesische Staatsmedien haben übers Wochenende ein Sperrfeuer der Kritik gegen die, wie sie es nennen, Dalai-Clique losgelassen. Auch wenn auf chinesischer Seite kein Ansatz erkennbar ist, den Ursachen für den Konflikt in Tibet auf den Grund zu gehen, gibt sich die tibetische Seite dennoch optimistisch. Wir haben große Hoffnungen, aber dies kann nur ein kleiner Schritt in einem langen Prozess sein, sagte heute ein Sprecher der tibetischen Exilregierung.
Das war Claudia Witte von der ARD. Jetzt erfahre ich, dass wir ein kleines Problem haben bei der Produktion unserer Beiträge, ein kleines zeitliches Problem. Deswegen nehmen wir den für den Schluss gedachten Beitrag ein bisschen nach vorne.
Der Schlusspfiff. Geschichten rund um die EM.
Bei uns ertönt dieser Schlusspfiff, bevor die Euro 08 begonnen hat. Jeweils am Schluss der Sendung oder jetzt eben ein bisschen früher bringen wir in loser Folge Geschichten außerhalb der weißen Linien des Spielfelds. Zum Beispiel über Leute, die über Fußball berichten. Und vor allem darüber, wie sie das tun. Beispiel: Der spanische Fußballreporter José María García. Seit 40 Jahren ist Super García im fußballverrückten Spanien eine Institution. Deres Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind über den Mann, der nicht nur Fußballgötter und Bosse erzittern lässt, sondern selbst Regierung und Königshaus.
Marco el Sporting en el Nou Camp. Gaspar Rossetti.
25 minutos de la primera parte.
El primer gol de la noche.
Barça 0, Sporting 1.
Die Stimme und der überdrehte Moderationsstil José María Garcías haben Generationen von Sportfans in Spanien geprägt, waren über vier Jahrzehnte hinweg Maß aller Dinge für Reporterkollegen in der ganzen iberischen Welt. Super García wurde als Ehrentitel irgendwann mal sogar zum offiziellen Namen seiner nächtlichen Sportshows, mit denen er auf wechselnden Sendern unangefochtener Quotenkönig war. Als teuer bezahltes Aushängeschild so ziemlich aller Medien Medienunternehmen des Landes, mit denen er sich in seiner Eitelkeit und Arroganz, aber eben auch Unbestechlichkeit früher oder später mit schöner Regelmäßigkeit überwarf, um mit viel Getöse bei der Konkurrenz anzuheuern. Garcia entschied drum mit seinem gnadenlosen Urteil nicht bloß über Spieler-, Trainer- und Clubpräsidentenkarrieren, sondern war auch der Dauerschreck seiner Chefredaktoren, Verleger und Sendeleiter, aber auch so manchen Politikers, zumal er jeden Mäßigungs- und erst recht Zensurversuch hemmungslos an die Öffentlichkeit trug. Am spektakulärsten war sein Zerwürfnis mit dem konservativen Regierungschef José María Aznar, einem langjährigen ideologischen Spezi. Begonnen habe die Entfremdung, erzählte Garcia einem Fernsehkollegen, mit Aznars maliziösem Vorwurf, er verdiene weit mehr als der Fußballgott Zidane, worauf er den Premier habe belehren müssen, dass er eben auch wesentlich mehr leiste.
Estamos en una parte, el presidente José María Aznar y yo, me dice, tú ganas más que Zidane. Y le digo, estás equivocado, presidente. Yo produzco más que Zidane.
Das Interview wurde wegen dieser Indiskretion vom Staatsfernsehen prompt abgesetzt, was Garcia, der seine Journalistenkarriere immerhin noch unter der Franco-Diktatur begonnen hatte, zur ätzenden Feststellung veranlasste, er habe nie mehr Zensur erlebt als unter seinem Ex-Freund Aznar.
Yo me marché porque don José María Aznar impuso una línea de censura que ningún profesional independiente podía admitir.
Aber auch im Privatkanal Telecinco, der spanischen Filiale des Berlusconi-Imperiums, saß er nicht aufs Maul, als er in einer Talkshow die Gastgeber als Hauptverantwortliche für den Triumphzug des Müll- und Schrottfernsehens abkanzelte und dafür tosenden Applaus des Studiopublikums erntete.
Yo creo que esta casa es la responsable en gran medida de la telebasura o de la telemierda. En gran medida. Perdón.
Selbst die Kronprinzengattin Letizia Ortiz bekam als Ex-Kollegin ihr Fett ab. Als Tagesschau-Moderatorin beim Staatsfernsehen war sie keine Journalistin, sondern bloße Publizistin der damals regierenden Volkspartei, verkündete Garcia lakonisch. Das Einzige, was mir an der künftigen Königin gefällt, ist unsere gemeinsame asturische Herkunft.
Con todo el respeto para la que puede ser reina, en Televisión Española no era periodista. En Televisión Española era publicista del PP. Lo de Asturiana me encanta.
Vor 6 Jahren zog sich Garcia von einem Tag auf den anderen aus dem aktiven Reporterleben zurück, mit dem Verweis auf zunehmende Zensur und Druckversuche, aber auch die allgemeine Verluderung journalistischer Prinzipien. Später kam freilich aus, dass ihn ein inzwischen überwundenes Krebsleiden zu diesem Ausstieg zwang. Und neuerdings ist gar wieder von einem spektakulären Comeback des inzwischen 64-Jährigen die Rede. Niemand würde sich wundern, wenn es anlässlich der Euro 08 Tatsache würde. Und auch diesmal wären ihm wohl Rekordquoten gewiss.
Der Bericht von Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind. Die Personenfreizügigkeit, und damit kommen wir wieder zu einem etwas ernsteren Thema, die Personenfreizügigkeit war umstritten. Zum einen, weil befürchtet wurde, die Schweiz werde von EU-Bürgern überschwemmt, was bisher nicht der Fall war. Und weil befürchtet wurde, Arbeitskräfte aus der EU, speziell aus dem Osten, würden herkommen und viel billiger arbeiten als die Schweizer. Lohndumping. Flankierende Schutzmaßnahmen wurden ergriffen, um das zu verhindern. Es gibt Kontrollen, welche die Einhaltung des Schweizer Lohnniveaus überwachen. So sollte eigentlich auch dieses Problem im Griff sein. Sollte. Priscilla Imboden ist mitgegangen auf Kontrolle.
Es ist ein regnerischer Morgen in der Nähe von Zürich. Arbeitskontrolleur Uli Denler biegt ab und parkiert sein Auto auf der Baustelle eines Schwimmbades. Er steigt aus, geht hinter das Auto, öffnet es und startet seinen Computer im Kofferraum. Vor ihm steht ein Kran, Arbeiter füllen Kies in einen Behälter. 5 Bauarbeiter sind im leeren Becken am Werk.
Sie sind von der Arbeitskontrollstelle vom Kanton Zürich. Hätte gerne einen Ausweis.
Die Arbeiter kommen mit ihren Pässen zum Auto. Sie stammen aus Österreich und arbeiten für eine deutsche Firma als sogenannte Entsandte, das heißt für maximal 90 Tage im Jahr in der Schweiz. Denler fragt sie einen nach dem anderen nach ihrem Namen und tippt den ein. Sie wurden schon einmal kontrolliert, deshalb sind sie bereits im System. Der Arbeitskontrolleur überprüft die Angaben.
Ihr Lohn stimmt immer noch, 1800 Euro?
Ja, ist mein Grundlohn, ja.
45 Stunden Arbeitszeit?
Ja.
Die Überstunden werden 1 zu 1 bezahlt?
Ja.
Der Reiseweg wird auch ein Weg bezahlt?
Mhm.
Verpflegungsspesen 72 Euro pro Tag?
Oder? Ja.
Ist das richtig? Der Nächste ist an der Reihe.
Da stimmt das noch, der Lohn?
Nein, der ist jetzt erhöht worden.
Wie viel?
1300 Euro verdient der junge Bauarbeiter. Denner ist nicht überrascht.
Absolut Normalfall. Jetzt kommt wieder einer. Wenn wir dem seinen Ausweis schnell anschauen.
Zwischen 1300 und 1800 Euro pro Monat Grundlohn erhalten die österreichischen Bauarbeiter. Auf dem Bildschirm wird der Lohn in Franken umgerechnet und der Schweizer Mindestlohn leuchtet rot auf. Sie verdienen zwischen 600 und 1500 Franken weniger.
Das ist zu wenig, ja. Die haben zu wenig Lohn, oder? Spesen haben sie genug. Spesen sind gut, aber das andere ist zu wenig. Ja?
Zu tiefe Löhne für Arbeitskontrolleur Denler, eine allzu alltägliche Feststellung.
Also von 5 Kontrollen, die ich mache, gibt es 4 Verstöße.
4 Verdachtsfälle bei 5 Kontrollen, das ist eine hohe Quote. Bei seinen 5 Kollegen im Kanton Zürich sei das ähnlich, sagt er. Ueli Denler hat damit seine Arbeit getan. Die Angaben werden automatisch ans Amt für Wirtschaft und Arbeit weitergeleitet. Dort werden die Fälle untersucht. Und dort schrumpfen die vielen Meldungen überraschenderweise auf eine Verstoßquote von lediglich 2%. Wie ist diese enorme Differenz zu erklären? Nicht jeder Verdacht erhärte sich, sagt Beat Werder, kantonaler Verantwortlicher für den Vollzug der flankierenden Massnahmen.
Oft ist es so, insbesondere bei den ausländischen Entsendebetrieben, dass diese Arbeitnehmer ihren genauen Lohn nicht kennen. Sie sind sich beispielsweise nicht bewusst, dass ihr Arbeitgeber für den Einsatz in der Schweiz einen etwas höheren Ansatz bezahlt, um die in der Schweiz geltenden Vorschriften zu erfüllen.
Mag sein, dass die Arbeitnehmenden nicht genau wissen, wie viel sie verdienen. Es wäre aber seltsam, kommen sie doch gerade wegen der höheren Löhne in die Schweiz. Doch der Kanton Zürich ist da in guter Gesellschaft. Der Unterschied zwischen den Meldungen und den Sanktionen ist in allen Kantonen hoch. Trotzdem stellten die Kontrolleure laut dem letzten Bericht zur Umsetzung der flankierenden Massnahmen schweizweit in jeder 4. Firma in Branchen mit Gesamtarbeitsverträgen Verstöße gegen Mindestlöhne fest. Stellt sich die Frage, ob die Löhne da nicht insgesamt unter Druck kommen. Darüber sollte der jährliche Observatoriumsbericht zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Schweizer Arbeitsmarkt Auskunft geben. Der neueste Bericht von vorletzter Woche sagt aber trotz umfangreichen Grafiken und Analysen gerade zu dieser Frage wenig aus. Serge Gaillard, Chef des Bereiches Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, erklärt.
Wir haben in der Schweiz die Lohnstrukturerhebung. Das ist die einzige statistische Erhebung, die detaillierte Auskünfte über die Löhne hergibt. Diese wird leider nur alle 2 Jahre erhoben. Die letzte datiert vom Oktober 2006. Das Bundesamt für Statistik ist jetzt noch daran, diese detailliert auszuwerten im Hinblick auf mögliche Folgen der Personenfreizügigkeit.
Dass diese Zahlen im Sommer mehr Aufschluss geben, ist nicht zu erwarten. Weshalb der Bund keine Sondererhebung über möglichen Lohndruck machen lässt, bleibt offen. Die Frage ist politisch heikel. Im nächsten Jahr stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab, ob sie die Personenfreizügigkeit mit der EU weiterführen will.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden zum Thema Lohndumping. Wenn es in Solothurn schon Filmtage gibt, dann muss das doch auch für die Literatur möglich sein. Das sagte sich vor 30 Jahren eine Handvoll Autoren, unter ihnen Otto F. Walter und Peter Bixel. Die Solothurner Literaturtage waren geboren und stießen von Beginn weg auf eine große Resonanz. Heute ging die 30. Jubiläumsausgabe zu Ende. Über 70 Autoren aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland, Italien oder den USA lasen in den vergangenen 3 Tagen aus ihren neuen Texten vor. Nadja Fischer hat das Geschehen in und um das Solothurner Landhaus beobachtet.
Und der Text, den ich lese, heißt «In die Felder muss man gehen». Im Landhaus drinnen konzentriertes Lesen und Zuhören.
Ich glaube, es handelt sich um eine einfache Geschichte.
È un treno lento che arranca sulle rotaie.
C'est à la suite d'une invitation lancée par un des deux H que Marie-Louise avait découvert ces amours tessinois nichés au cœur d'une vallée qui est
certes. Draußen vor dem Landhaus Kaffee und Bier an Beizentischen.
Mein Name ist Alex Gfeller, ich bin Schriftsteller und ich hocke vor dem weltberühmten Restaurant Kreuz.
Auf dem Tisch steht ein Bauchladen mit seinen Büchern. Im Landhaus drinnen hat er zum letzten Mal 1982 gelesen. Hofft er auf eine Einladung fürs nächste Jahr?
Nein, das will ich nicht, weil das mache ich nicht gerne. Und darum hocke ich lieber hier vor der Beiz an der Sonne.
Sagt's und scheint es ernst zu meinen. Auch ohne offiziellen Auftritt ist sein Selbstbewusstsein intakt. Richtig gute Literatur steht in großen Buchstaben auf dem Bauchladen geschrieben. Andere träumen noch vor der Beiz an der Sonne. Eine junge Frau und ein junger Mann verkaufen an einem Stand selbstgedruckte Hefte mit eigenen Texten.
Jo, es läuft recht. Also, es hat auch sehr viele, die einfach genau wissen, wo sie anwenden und direkt an die nächste Lesung vorbeirauschen.
Nein. Vom Landhaus Quai ins Landhaus hinein ist für viele junge Autorinnen und Autoren ein weiter Weg. Was aber treibt das Publikum in die Lesungen? Viele Autoren sind alles andere als begnadete Vorleser.
Ja, aber es ist immer interessant, wenn man die Leute selber hört und sieht. Zum Teil sind es ja Autoren, die ich Bücher gelesen habe von ihnen. Aber es eben mal so live zu erleben, das ist für mich ein Grund, für herzukommen.
Die nächste Lesung steht an. Auch Adolf Muschk sitzt im Publikum. Schon vor 30 Jahren war er hier in Solothurn mit dabei. Und er hat noch immer nicht genug davon.
Man geniesst sehr, dass man das Gefühl hat, man ist in einer Gesellschaft von Lesern. Leserinnen und Leser. Das ist ein Partisanentreffen. Inmitten von der Marktwirtschaft kommen da Leute zusammen, die sich für etwas wahnsinnig Nutzloses interessiert.
Herzlichen Dank, Sabine Ehrlich. Sie haben bestimmt gemerkt, dass diese Stelle metanarrativ ist. Also es geht um den Prozess des Schreibens. Was heute.
Und es ist eine Frage besonders, die uns umtreibt. Wie finden Bücher und Leser zueinander?
Ich meine, ein hoher Beamter war letztens in meinem Wahrzimmer, da liegt das Buch auf und ich war 5 Minuten zu spät und dann sagt er, ja schön, ich konnte jetzt gerade Ihr Buch lesen in diesen 5 Minuten.
Ja, auch Bundesrat Moritz Leuenberger fühlt sich sichtlich und hörbar wohl am Partisanentreffen. Die Solothurner Literaturtage, ein einziger Klüngel, die Geschäftsführerin Froni Jacki.
Es hat natürlich ein Stammpublikum, aber wir sind bemüht, mit immer wieder anderen Autoren aus dem Ausland oder Themenschwerpunkten ein neues Segment Publikum anzuziehen.
Natalia Baksche entdeckte die Literaturtage erst vor 2 Jahren. Die Germanistikprofessorin aus Moskau ist auf Schweizer Literatur spezialisiert. Ketzerische Frage. Wie viele Studierende interessiert das überhaupt in Moskau?
Gut, die kommen natürlich nicht wegen Literatur, sondern wegen Schweizer Käse, Schweizer Schokolade, Schweizer Kühe. Das haben sie alles gehört und jetzt erfahren sie mit Erstaunen, es gibt auch Schweizer Literatur noch dazu. Und dann aus diesem Erstaunen heraus wächst das Interesse.
Nur hat Peter Stamm etwa wenig mit Käse und Schokolade zu tun.
Also das ist ein gutes Beispiel, weil in Peter Stamm verlieben sie sich sofort, da brauche ich gar nicht zu erklären. Der hat eine unglaubliche Mischung aus ganz einfacher Sprache, was Studenten von ersten Studien ja verstehen, ohne Wörterbuch, und einer unglaublichen poetischen Suggestivität. Und das ist genau das, was ich brauche, um Interesse zu wecken.
Von den Solothurner Literaturtagen ist auch Natalia Baksche begeistert. Weil sie hier spontan mit Schweizer Autorinnen und Autoren in Kontakt komme und weil die Stimmung überhaupt erstaunlich unschweizerisch sei.
Ich habe 1 Jahr in der Schweiz verbracht und ich weiß, wie die Schweizer im Alltag sich benehmen. Deswegen finde ich Solothurn absolut einmalig. Und ich glaube, die Atmosphäre, die hier herrscht, gibt es nirgendwo in der Welt, auch nicht bei Frankfurter Buchmesse, auch nicht in Leipzig, nirgendwo.
Die Solothurner Literaturtage gerafft. Ein Hörbild von Nadja Fischer. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon war Kaspar Selk. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.